der Pessimist in mir sagt, wie kann man denn 6 Finals bei den Players Championships dieses Jahr verlieren? Der Optimist in mir sagt, um 6 Finals zu verlieren, muss man sie auch erst einmal erreichen und das ist unfassbar stark. Der Realist in mir sagt, Cameron Menzies und Josh Rock gewinnen die Players Championship Turniere 29 und 30.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir melden uns ganz pünktlich nach den letzten beiden Players Championship Turnieren des Jahres. Es ist viel passiert, es gab viel Spannung und Emotion. Diese Folge, die reicht von Bunting über Beaton bis zu dem WM-Teilnehmerfeld, was jetzt schon ja sehr, sehr gut gefüllt ist und ja auch aus deutscher Sicht definitiv interessant sein wird. Und wenn ich sage, wir schauen da drauf, dann meine ich natürlich, dass ich das nicht alleine mache, sondern wieder einmal mit meinem wunderbaren Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo Micha Wattenberg, ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten. Es gibt einiges zu besprechen. Es gab nochmal 2 Players Championship Turniere, an deren Ende die Champions jetzt vielleicht nicht so relevant sind, weil damit qualifizierst du dich in diesem Jahr nicht mehr für den Grand Slam und es war natürlich auch schon klar, dass die meisten großen Namen die Qualifikationen für die großen Turniere auch schon unter Dach und Fach gebracht hatten. Aber trotzdem, wir haben einen Debütant als Champion mit Cameron Menzies, der noch nie einen PDC-Titel hat einheimsen können. Wir haben Josh Rock, der eine sehr gute Pro-Tour-Saison krönt und jetzt eben auch auf den größeren Bühnen besser auftreten will. Und wir haben eine traurige Geschichte, Steve Beaton. Was für ein Abschied.
Ja, das Ende einer Legende, aber es hat ein würdiges Ende gefunden. Also was man da so an Bildmaterial gesehen hat von den ein oder anderen Spielern, die sich dann nochmal verkleidet haben wie der Bronze Adonis zu seiner besten Zeit. Also das war schon schön und das hat wieder einmal dieses ja von vielen Spielern auch gute Miteinander auf dem Circuit einfach betont.
Ja, in einem unwürdigen Rahmen, weil behind closed doors, keine Zuschauer, kein Walk-on, etc. In einem unwürdigen Rahmen einen würdigen rausgemacht, einen würdigstmöglichen. Das fand ich richtig toll. Also man hat ja dann schon die Spieler gesehen. Ich glaube, Chris Doby hat es ursprünglich gepostet, ne? Damon Hatter, Nathan Aspinall, Joe Cullen. Viele andere hatten dann das Steve Beaton Outfit an, leider nicht damit gespielt, das wäre noch schöner gewesen, ne? Mit Bart und alle im Beaton Trikot, dann hätte man sie gar nicht mehr auseinanderhalten können, nur noch Steve Beaton wäre dann nicht mehr aufgefallen, weil der sieht ja längst nicht mehr so aus, aber ja, das fand ich doch sehr, sehr schön und am Abend sind ja auch nochmal die genannten Spieler mit Steve Beaton essen gegangen, Colin Lloyd saß da auch dabei am Tisch, das hat man ja auch in Social Media gesehen, also ja, war ein gutes Ende. Leider natürlich keine Runde mehr gewonnen am finalen Tag von Steve Beaton. Es gibt aber ja auch noch 2 Chancen. Heute am Aufnahmetag, am Freitag, Grand Slam Qualifier und der PDPA WM Qualifier Ende des Monats.
Bevor wir dann jetzt reinstarten mit der Analyse zu den beiden Players Championship Turnieren, lass mich noch einmal ganz kurz hier die organisatorischen Hinweise durchgehen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns auf Patreon unterstützen für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer pro Monat. Dort könnt ihr Folgen schon vorab hören, jetzt nicht in diesem Fall, weil wir ganz direkt aufnehmen, aber ansonsten bei zumindest 95% der Folgen und dort wird in der nächsten Woche auch nochmal eine Exklusivfolge kommen zum Grand Slam. Mehr dazu dann später, aber es gibt dann in der nächsten Woche nochmal Patreon-Exklusivmaterial nur für die Leute, die uns dort unterstützen. Ansonsten findet ihr in den Shownotes den Link zu unserem Discord-Channel, zu unseren Instagram- und Twitter-Accounts. Dort gerne mal reinfolgen und ebenso gibt es dort den Link zu dem Sport1 Darts Newsletter. Auch dort gerne mal vorbeischauen und ich würde sagen, damit können wir dann jetzt reinstarten mit dem Mittwoch mit Players Championship Event Nummer 29.
Und da werden wir erstmal eine Eloge singen, geben, wie heißt das, auf Cameron Menzies. Also wir haben sehr viel Beaton-Content, habe ich eben angesprochen, aber wir müssen auch Cameron Menzies entsprechend würdigen. Erster PDC-Titel, wie eben angerissen, im Finale gewinnt er gegen Steve Bunting, den Finalmann der vergangenen Wochen, Monate und in diesem Jahr. Aber er gewinnt einfach keinen Titel auf der Pro-Tour. Cameron Menzies gewinnt 8-4. Es war ein sehr, sehr hochklassiger Auftakt in die Partie. Am Ende hat sich Menzies von 3-3 an aber abgesetzt. Bunting da dann nicht mehr mit der ganz großen Konstanz und das Niveau insgesamt ein bisschen gesunken nach einem wirklich tollen Start ins Match. Und so konnte sich Menzies aber, der dann einfach auch auf die Doppelfelder relativ konsequent war, konsequenter als sein Gegner, so konnte sich Menzies zum ersten Mal einen Titel holen.
Ja, der tolle Start, der hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass wir in den ersten 7 Legs 780er gesehen haben und wir hatten den 9-Darter-Versuch an diesem Tag von Stephen Bunting wirklich unfassbar knapp an der Doppel-12 gescheitert. Im Hintergrund hat man wieder so eine lustige Reaktion von Cameron Menzies gesehen, wie man es halt kennt und eigentlich auch schon erwartet hatte. Ja, und am Ende ist es halt ein Finale, was hinten raus ein bisschen schwächer wird und das sagen dann auch die Zahlen. Also beide so bei Anfang, Mitte 90. Das war jetzt nicht das hochklassigste Finale, aber für Cameron Menzies hat es einen natürlich gefreut, dass er hier diesen Titel einheimsen konnte.
Auf dem Weg zum Titel hat er zunächst José de Sousa geschlagen, danach in Runde 2 Jacques Labre mit einem 100-Plus-Average. Das beste Match hat Menzies gespielt gegen Rob Cross in der dritten Runde, 107 dort im Average. Danach gegen Christoph Ratajski, das war ein ganz knapper Matchverlauf, denn Ratajski hat 5-3 geführt. Das war jetzt nicht das höchste Niveau. Menzies hat es noch umbiegen können und wahrscheinlich gab es auch nicht mal einen Matchstart für Ratajski. Also man weiß es ja nicht immer ganz genau. Es könnte theoretisch einer auf Bull gewesen sein. Ich glaube aber nicht dran. Deswegen Menzies dürfte sich da hier ohne Matchstart irgendwie noch im Decider gerettet haben. Im Viertelfinale klarer Sieg gegen James Wade, dann ein 7-1 im Halbfinale gegen Danny Noppert und das Finale haben wir angesprochen. 45-19 Legs am Ende die Bilanz. Also das war auch wirklich ohne die ganz großen Hürden versehen. Er hat es gut runtergespielt. Von 93 Punkten bis 107 war einiges dabei, aber ja, Cameron Menzies Titel hatte sich über das Jahr gesehen auch schon so ein bisschen angedeutet. Es war sein bisher stärkstes Jahr und er hatte große Runs. Es war ja auch schon Finale zuletzt dabei, ist noch nicht gar nicht so lange her. Also Cameron Menzies ist auf jeden Fall ein Spieler, der auf dem aufsteigenden Ast sich befindet.
Ja, definitiv. Also um im Stromberg-Terminus zu bleiben, das ist jetzt der nächste Schritt auf der Karriereleiter hier für Cameron Menzies. Also ja, aber vollkommen verdient, wenn man sich seine Leistungen über das Jahr anschaut, was er gespielt hat. Und einen Titel verdient, der hätte eigentlich auch, ja, den hätte eigentlich auch der Finalist Stephen Bunting, so muss man es sagen. Es war das 6. Players Championship Finale von Bunting in diesem Jahr, hat keinen Titel einheimsen können. Bei 4 der letzten 6 und 5 der letzten 10 Players Championships im Finale gewesen. Also, was eine Bilanz.
Ja, also ich nenne Stephen Bunting jetzt nur noch das Bunting 04 Leverkusen. Also Bayer Leverkusen war ja auch mal Vizekusen. Irgendwann, nämlich in diesem Jahr, gab es zum ersten Mal die Meisterschaft. Es gab sogar das Double mit Meisterschaft und Pokalsieg. Man muss ja auch sagen, Stephen Bunting hat ja einen Titel geholt in diesem Jahr. Das war sogar der wichtigste. Es war sein erster Major-Titel beim Masters. Mal schauen, ob da vielleicht so der Ketchup-Flaschen-Effekt kommt, wenn es um Finalteilnahmen geht. Jetzt einfach noch ein paar Mal im Finale und irgendwann, dann holt er die ganz großen Dinger, dann gewinnt er die ganz entscheidenden Finals. Das hat er jetzt zumindest ja mit dem Masters schon einmal geschafft. Also man kann es auch so wenden, das Blatt.
Ja, ich bin mir auch sicher, hättest du ihn zu Beginn des Jahres gefragt, ob er, weiß ich nicht, lieber das Masters-Finale verlieren und dafür 6 Finals bei dem Players-Championship-Turnier gewinnen möchte oder andersrum, dann hätte er ganz klar gesagt, dass er das Masters gewinnt und hier 6-mal das Finale bei den Players-Championships verliert, weil ich meine, das ist für ihn jetzt nichts Neues gewesen, aber der Major-Sieg bei der PDC halt eben schon.
Er hat trotzdem fast 100.000 Pfund eingespielt über diese Proto-Saison hinweg. Jetzt hier hätte es natürlich auch der Sprung über die 100.000er-Marke sein können, wenn er dieses Finale gewonnen hätte. Am gestrigen Donnerstag hat er dann Players Championship Event 30 auch ausgelassen, weil es seiner Frau schlecht geht. Die Familie Bunting steht ja kurz vor der Geburt des dritten Kindes und da hat er sich dann um seine Frau gekümmert. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den Weg dann auch ins Endspiel an. Danny Lorby, Daryl Pilgrim, Connor Scott, Mike De Decker, Damon Hatter und Chris Landmann wurden besiegt, zwischen 92 und 104 Punkte gespielt. Im Viertelfinale gegen Damon Hatter lag er 2-5 hinten, da konnte er das Spiel aber noch drehen und auch mehrere Matchstarts überstehen. Ja, im Finale gegen Menzies wirkt es dann auch so, als wäre der Tank ein bisschen leer und das eben jetzt schon zum 6. Mal in einem Endspiel, ein bisschen blöd gelaufen und trotzdem starke Proto-Saison von ihm.
Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über unsere Deutschen und müssen beginnen mit Ricardo Pietrzko. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Ricardo hat jetzt nochmal zum richtigen Zeitpunkt die richtige Motivation gefunden, den richtigen Schalter umgelegt, auch nochmal hinsichtlich der Players Championship Finals etc. Das wurde dann leider am Donnerstag nicht ganz bestätigt, aber der Mittwoch, der war erstmal wirklich stark von ihm, stand im Achtelfinale, konnte seine Auftaktpartie gegen Simon Whitlock mit 6-4 gewinnen. Dann wichtiger Moment in der Partie der letzten 64, gewinnt mit 6-5 gegen Radek Saganski. Das war noch nicht das höchste der Gefühle, denn er konnte seinen ersten 9-Data bei der PDC werfen. In Leg Nummer 8 geht da auch über einen ja etwas ungewöhnlicheren Weg mit 174, 180, 147, also nicht ganz der klassische Weg. In den letzten 32 schlägt der Kieran van Veen mit 6-4 und geht dann raus im Achtelfinale gegen Damon Hatter, der 104 Punkte im Schnitt spielt. Aber an sich erstmal ein Players Championship-Tag, wie man ihn von Ricardo bislang leider selten dieses Jahr gesehen hat.
Eines der besten Ergebnisse von ihm in diesem Jahr auf der Pro Tour. Ricardo Pietrzko damit nochmal mit einem Outside-Shot, mit einer kleinen Chance dann auch für den Donnerstag ausgestattet. Sollte dann am Ende aber nicht sein. Sprechen wir gleich drüber. Machen wir weiter mit den weiteren Deutschen. Wir hatten drei weitere Spieler, die zumindest Runde 3 erreicht haben. Einer von ihnen, Martin Schindler, nach Siegen über Clayden und Belmont, geht heraus gegen Christoph Ratajski. Gabriel Clemens gewinnt gegen Graham Usher und Josh Payne und verliert dann gegen Chris Dobie, verliert da ein Spiel, was wirklich eines der besten der gesamten Woche war.
War definitiv eins der besten. Clemens spielt über 107 Punkte, Dobie über 108, kein Leg in mehr als 15 Darts gespielt. 1380er, das muss man sich mal bewusst machen, 1380er in 9 Legs, 780er davon von Clemens und ein First Nine Average bei den beiden von 123,15 und 121,55. Also wirklich Wahnsinnszahlen, was die beiden hier gespielt haben.
Passt so ein bisschen auch zum Jahr von Gabriel Clemens, dass er dann hier so ein Monster-Match aber auch verliert mit 3-6. Also das wird irgendwie seinem Jahr so ein bisschen gerecht, gerade auch auf der Pro-Tour jetzt nicht immer überzeugend. Auf der European-Tour für seine Verhältnisse, gerade auch im Vergleich zu vergangenen Jahren, hatte er dann auch ein paar wichtige Siege und ist auch ein paar Mal in den finalen Tag gekommen. Das war ja sonst auch Kryptonit für ihn, aber ja, so in Summe kann er mit dem Jahr bis dato nicht zufrieden sein. Florian Hempel, der dürfte jetzt hinten raus sehr zufrieden sein, dass es dann doch relativ safe zur WM geschafft hat. Der Sieg gegen Michele Turetta in Runde 1 am Mittwoch war dann schon gewinnbringend. Also danach war alles klar. Also rechnerisch gab es sicherlich noch irgendwie eine Möglichkeit, dass er auch rausfallen könnte. Aber spätestens mit diesen 1000 Pfund über den Italiener, den er da schlagen konnte, war dann die WM-Quali Nummer 4 in Folge unter Dach und Fach gebracht. Er gewann auch ein weiteres Spiel gegen Lee Cox und ist dann rausgegangen gegen Chris Landmann. 4 Spieler in Runde 3, mit Ricardo auch einer im Achtelfinale. Das war eines der besten Players Championship-Resultate aus gesamtdeutscher Sicht.
Also ich würde noch nicht davon sagen, dass es jetzt wirklich so aus deutscher Sicht ein richtig gutes Ergebnis war. Dafür fehlte dann auch noch so dieser eine tiefe Run oder dass man vielleicht auch mal 3-4 in den letzten 16, in den letzten 8 hat, irgendwie sowas um den Dreh. Aber für das Jahr, was wir erleben und erleiden mussten, so muss man es ja sagen, war das schon wirklich definitiv einer der helleren Tage.
Ja, ist letztlich wirklich kein Ruhmesblatt, dass wir so einen Tag schon so in den Himmel loben müssen. Also das spricht eben nicht für die Gesamtbilanz bei den Players Championships und die Players Championship Order of Merit spricht dafür eben auch nicht. Sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir auch das letzte Major vor der WM kurz anreißen werden. Machen wir die deutsche Karte rund. Daniel Klose. Da war es häufig so, dass er die erste Runde überstanden hat in diesem Jahr und dann in Runde 2 ausscheidet. Genauso auch an diesem Mittwoch. Er gewinnt gegen Joe Cullen. Kleiner Achtungserfolg gegen einen Mann, der aber aktuell auch kein Top-32-Material ist, obwohl er eben großen Namen besitzt. Klose gewinnt im Decider, verliert dann in der Runde der letzten 64 im Decider gegen Christoph Ratajski.
Ja, und das tat schon ein bisschen weh, diese Partie, muss man sagen. Klose startet eigentlich richtig gut rein, beginnt in 11, 16 und 12 Darts, führt relativ schnell 3-0 und am Ende im Decider, muss man sagen, war dann von Daniel Klose leider nicht mehr so viel da. Da reichen Christoph Ratajski dann 20 Darts, Klose mit einem Decider-Average von 62,17 Punkten, steht natürlich dann schon sehr konträr zu diesem Start von ihm in 11, 16, 12, also da war leider dann nicht mehr im richtigen Moment alles beisammen.
Ja, ich habe dieses Leck auch noch im Hinterkopf gespeichert, auf Dart Connect gesehen und es begann eigentlich relativ okay. Beide, glaube ich, mit ein oder zwei Trippeln aus den ersten beiden Aufnahmen und danach hat Klose halt wirklich 15 Darts vorbeigesetzt und da waren es dann nur noch 42, 26 etc. Also dementsprechend hat das Ratajski im Decider leider einfach gemacht. Lukas Wenig, der hat es seinem Gegner in Runde 1 einfach gemacht. Menzo Suljovic gewinnt 6-4 im deutsch-österreichischen Duell und damit war die letzte realistische WM-Hoffnung über die Pro Tour auch passé für Lukas Wenig. Dragutin Horvat, ein Non-Tour-Cut-Holder mit deutscher Flagge, der durfte ebenfalls nach England reisen. Für ihn ja jetzt nochmal wichtige Matchpraxis dann auch vor der Super League, wird auch an diesem Wochenende die Challenge Tour mitspielen und als Nachrücker hier gegen Ryan Joyce aber unterlegen gewesen mit 3-6. Nachrücker, weil diverse Spieler, auch Spitzenspieler nicht dabei waren, aber auch drei Deutsche waren jetzt eben gar nicht am Start zum Abschluss der Proto. Tim Wolters, Paul Krone, Pascal Rupprecht, beide alle irgendwie in so einer ähnlichen Stellung in ihrer Karriere. Ja, also die Pro-Tour kam da oder die Tourkarte kam da wohl ein bisschen zu früh. Das kann man bei Wolters und Krone nach einem Jahr schon sagen und bei Rupprecht nach zwei Jahren erst recht.
Ich nehme mal das Spiel von Lukas Wenig gegen Menzo Suljovic als Überleitung, dass wir noch über die Deutschsprachigen bei diesem Turnier sprechen. Menzo, der stand nämlich im Viertelfinale nach Siegen über Lukas Wenig, Raymond van Barneveld, James Harrell und Chris Dobie, geht dann gegen Chris Landman mit 4-6 raus. Aber hier auch wirklich nochmal ein gutes Ergebnis von Menzo. Roby, der verliert in Runde 1 mit 2-6 gegen Rob Cross. Soweit okay, wenn auch nicht gut, aber auch da wieder einen Schnitt von Anfang 80. Stefan Belmont, der gewinnt in Runde 1 gegen Graham Hall, verliert dann gegen Martin Schindler. Das zu unseren deutschsprachigen Brüdern.
Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal so ein paar größere Namen an, picken wir uns dann nochmal ein paar raus. Die Schotten nicht gut unterwegs gewesen. Peter Wright verliert in Runde 1 gegen Jim Williams. Man wundert sich auch gar nicht mehr, dass Peter Wright das verliert. Für mich war er da schon nach der Auslosung eher Außenseiter. Gary Anderson, der kommt nicht über Runde 2 hinaus, verliert gegen Richard Feenstra. Ansonsten Josh Rock mit einem absoluten Killer-Average in Runde 1, 113,39 gespielt gegen Karel Sedlacek. Viele große Namen ansonsten aber eben nicht am Start. Gervin Price natürlich nicht, Michael van Gerven nicht dabei, Luke Littler, Luke Humphreys, alle nicht am Start. Dave Chisnell, müssen wir auch noch erwähnen, verliert in Runde 1 gegen Ryan Meikle. Für Ryan Meikle war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt Richtung Weltmeisterschaft. Der hat einen guten Tag erwischt und konnte sich so das Ticket über die Proto sichern. Chris Landmann, der Name fiel jetzt auch schon mal als Halbfinalist. Kein alltägliches Ergebnis für ihn. Zum perfekten Zeitpunkt, denn Chris Landmann war vor dieser finalen Proto-Woche nicht für die WM qualifiziert gewesen und jetzt aus dem Nichts ins Halbfinale eingezogen und damit eben auch zum WM-Ticket gekommen.
Ja, hat er zum richtigen Zeitpunkt eben nochmal den richtigen Gang gefunden, den Schalter umgelegt. Und da zeigt sich halt eben auch von den Spielern, wer halt da so, ich sag mal, alles beisammen hat, dass er im richtigen Moment nochmal richtig durchstarten kann. Und das hat Chris Landman jetzt geschafft. Das war vielleicht waren mit zwei der wichtigsten Tage in seiner Karriere bislang, was er hier erreicht hat.
Und musste auch viel Nervenstärke unter Beweis stellen. In Runde 1 hatte er ein direktes Duell gegen Nick Kenny, der es am Ende auch ganz knapp zur WM geschafft hat. Da musste ja letztendlich Chris Landmann das Spiel unbedingt gewinnen. Ansonsten wäre alles vorbei gewesen. Dann wäre er nämlich klar draußen gewesen vor dem finalen Tag. Und am finalen Tag rettest du es in der Regel dann auch nicht mehr. Er hat übrigens im Turnierverlauf auch einen Neundarter gespielt. Einer von drei an diesem Tag. Petretzko haben wir angesprochen, aber auch Kellen Ritz hat einen geworfen. Also es wurden am Tag danach dann noch drei Silver Pins verteilt von den PDC-Verantwortlichen. Eben unter anderem an den Deutschen, aber auch an einen Chris Landmann und an einen Kellen Ritz.
Damit können wir zu Players Championship Event Nummer 30 kommen. Wurde gestern gespielt, das finale Players Championship Event der Saison. Und dieses finale Players Championship Event der Saison hat auch ein würdiges Finale bekommen. So muss man es sagen. Es war ein würdiger, hochklassiger Abschluss der Pro Tour 2024. Es war die Partie zwischen Josh Rock und Johnny Clayton. Am Ende der Decider-Sieg für Josh Rock. Beide spielen deutlich über 100 Punkte, 102 und 106. Rock, der lag zuerst 6-2 vorne, dann gleicht Clayton aus in 11, 13, 14, 14 Darts, also wirklich hier ein richtig gutes Niveau. Am Ende geht es dann noch dreimal mit dem Anwurf und Rock mit seinem dritten Titel in diesem Jahr, einmal European Tour, zweimal Players Championship, das ist definitiv kein verkehrtes Jahr.
Ja, und Josh Rock fällt trotzdem so ein bisschen oder fährt so ein bisschen unter dem Radar, weil er eben konsequent enttäuscht hat bei den Major-Turnieren, das hat er auch selbst angesprochen, gestern im Siegerinterview, da muss jetzt mehr kommen. Aber trotzdem, es gibt ja einiges, worauf man aufbauen kann. Gerade auch der Titelgewinn auf der European Tour vor Zuschauern, das war jetzt auch ein eher überraschendes Ding, wenn man sich so das Gesamtjahr anschaut auf den großen Bühnen. Ich bin gespannt, ob er kurzfristig da noch bessere Leistungen abgeben kann, zum Beispiel bei den PC Finals und dann vor allen Dingen bei der Weltmeisterschaft. Es ist ja auch erst seine dritte WM, darf man nicht vergessen. Und zum ersten Mal verteidigt er jetzt auch Preisgeld bei der WM und das ist nicht wenig, denn bei seinem Debüt stand er ja im Achtelfinale. Also dementsprechend für Josh Rock jetzt auch eine sehr wichtige Weltmeisterschaft. Wir schauen uns den Weg zum Titelgewinn an. Er hatte da in den ersten vier Runden gar keine Probleme mit Alexander Merckx, Sedlacek, Jim Williams und James Wade. James Wade, der also an beiden Tagen auch hier gegen den Champion rausgeht, fällt mir gerade auf. Im Viertelfinale dann Rock gegen Wessel Naiman. Nicht das allerhöchste Niveau, was wir von beiden Spielern gewohnt sind, aber Naiman hatte Matchstarts, hat die nicht nutzen können. Zwei Matchstarts vergeben, Rock kommt durch und gewinnt auch im Halbfinale gegen den Überraschungshalbfinalisten William O'Connor, bevor dann dieses Match gegen Johnny Clayton wirklich über die volle Distanz ging.
Lass uns nochmal einen Moment über Johnny Clayton sprechen, der untermauert so ein bisschen hier den Status als walisische Nummer 1, spielt in dem Turnier alles zwischen 94 und 106. In Runde 2 siegt er über Nick Kenny im Decider, im Viertelfinale wieder ein Decider-Sieg über Aaron Monk mit dem letzten Dart auf der Doppel 8. Beide Decider konnte er ohne Matchstart überstehen und Monk, der ist im Hintergrund quasi so ein bisschen zusammengebrochen, weil er den Turniersieg für die WM-Quali gebraucht hätte. Und im Halbfinale dann gab es nochmal ein starker 7-4-Sieg gegen Ryan Searle, spielt auch da 103 Punkte im Schnitt. Also Johnny Clayton scheint jetzt all das, was ich sag mal Richtung Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres so bei ihm auch privat abging, jetzt alles gesettelt, eingeordnet zu haben, sodass er jetzt wieder zu seiner bestechenden Form zurückfindet.
Ja, und er hat das dann eben in relativ kurzer Zeit auch überstanden, dieses Leistungsloch. Und bei seinem Landsmann Gervin Price können wir davon eben nicht sprechen. Deswegen eigentlich müsste Price mal so ein paar Tipps sich von Clayton holen, wie es auch irgendwie gehen kann, wie man dann auch ja eine schwierige Zeit überstehen kann. Also bei Clayton wirklich ganz klar aufsteigender Ast. Und da bin ich auch gespannt, was wir von ihm noch sehen werden. Ist auch immer so eine Blackbox. Da würde mich wenig wundern, sei es ein Zweitrunden aus bei der WM oder auch ein Halbfinaleinzug. Ich traue ihm da generell sehr viel zu in beide Richtungen.
Ja, aber ich finde, er ist jetzt nicht so eine Blackbox wie Peter Wright oder Dave Chisnell. Also da ist er schon nochmal irgendwie, finde ich, eine Blackbox, von der du ein bisschen mehr zumindest weißt, was du bekommst, oder?
Chizzy, okay. Chizzy hat das natürlich naturgegeben drin. Bei Peter Wright geht meine Tendenz gerade wieder ganz klar Richtung eher absteigender Ast. Also da würde ich mich trauen, diesmal auch nicht von einem WM-Titel auszugehen, sondern von einer Niederlage gegen Jim Williams in seinem Auftaktspiel bei der WM.
Dann lass uns jetzt einen Blick auf die deutschen Leistungen bei dem letzten Players Championship Turnier in diesem Jahr werfen und wir müssen beginnen mit Martin Schindler. Der war der beste Deutsche, stand im Achtelfinale, gewinnt seine Auftaktpartie mit 6-4 gegen Jack Labre, war erst 5-0 vorne. Dann wurde es nochmal ein bisschen enger, als es auf einmal nur noch 5-4 stand. Am Ende ist es dann aber das 6-4 für ihn. Sieg dann in der nächsten Runde im Decider über Jitse van der Vaal. Ein Sieg nach 3-5 Rückstand. Schlägt in der Runde der letzten 32 Joe Cullen, für den das aktuell eigentlich schon wieder ein besseres Ergebnis ist. Und dann geht Martin Schindler raus in den letzten 16 mit 2-6 gegen Wessel Naiman.
Insgesamt war der Tag aus deutscher Sicht ein bisschen schwächer, weil wir hatten jetzt eben zwar wieder drei Spieler in der zweiten Runde, aber die haben diese zweite Runde allesamt nicht überstanden, also dann doch ein klar schlechteres Ergebnis sogar. Ein bisschen eher so, wie der Schnitt war dann über die gesamten 30 Turniere. Gabriel Clemens, mit ihm fangen wir an. Er gewinnt zunächst gegen Benjamin Drouet-Royce, den Dänen, mit 6-5. Schwaches Match, ganz untypisches Spiel für Gabriel Clemens. In diesem Fall steht das Ergebnis über der eigenen Leistung, sonst meistens andersherum gewesen. In der zweiten Runde dann gegen Kevin Dutz 0-6 verloren, 6 Darts dort auf Doppel gehabt, alle verpasst, dementsprechend einen Whitewash kassiert. Also ein denkbar schlechtes Ende der eigenen Proto-Saison für Gabriel Clemens.
Ebenfalls in der zweiten Runde standen Florian Hempel und Daniel Klose. Hempel nach einem Sieg über Chris Landman geht dann raus gegen Daryl Gurney mit 3-6. Daniel Klose, der schlägt in der ersten Runde Matt Campbell, geht dann raus gegen James Wade. Ich denke mal, für die beiden ging es jetzt bei dem letzten Event nicht mehr ranglistentechnisch um zu viel. Da war bei beiden eigentlich klar, wo sie stehen.
Machen wir weiter mit Lukas Wenig. Der hat in Runde 1 gegen Michael Smith 3-6 verloren, schnell 0-5 kassiert und da war wirklich gar nichts mehr drin. Unter 80 gespielt. Dragutin Horvat als Nachrücker auch wieder in Runde 1 raus. Musste ran gegen den frisch gebackenen European Tour Finalisten, European Championship Finalisten Jermaine Vatimena mit 2-6 dort ausgeschieden. Und zu guter Letzt, lass uns kurz sprechen über Ricardo Pietrzko, der gegen Darren Beveridge verliert mit 5-6. Beveridge 5-3 in Führung gewesen mit 13 und 12 Data. Da war einiges Gutes dabei. Ricardo kämpft sich ran zum Ausgleich, spielt da unter anderem einen Elfer zum Break. Aber im Decider reichen dann Beveridge 5 Aufnahmen gegen die Darts. Also Ricardo hat es da ein bisschen weggeschmissen. 15 Darts müssen der eigene Anspruch sein, dann natürlich in so einem Decider. Gerade auch, wenn du das auf den großen Bühnen immer mal wieder zeigst, die Nervenstärke. Ja, aber die Pro-Tour-Saison war einfach Mist aus Sicht von Ricardo. Jetzt mal abgesehen natürlich von diesem einen European Tour Endspiel.
Ja, ich glaube, Ricardo hätte da einfach wesentlich eher nochmal jetzt bei den Players Championship Turnieren den entscheidenden Gang finden müssen. Auf der European Tour waren es meines Wissens nach, glaube ich, sogar 2 Finals in diesem Jahr, wenn ich mich nicht vertue. Also da auf der European Tour, ja, wirklich ordentlich, aber sehr konträr halt zu den Players Championship Turnieren. Und ich glaube halt einfach nicht, dass du es halt dann wettmachst, wenn du jetzt nur noch wirklich 1 oder 2 Turniere hast. Also der Mittwoch sah noch richtig gut aus, aber jetzt am Donnerstag vielleicht war da noch ein bisschen zu viel Druck drauf.
Ja, ein Finale und ein Halbfinale war es in Wietze am Anfang der Saison in Belgien. Ne? Aber das Finale hatte dann gespielt bei der Flanders Darts Trophy in Antwerpen und ansonsten war es dann eben noch ein Halbfinale, genau am Anfang der Saison, wo er gegen Littler verloren hat, wo es dann da ein bisschen Stress gab.
Stimmt, du hast recht. Ich hatte das irgendwie gerade als Finale abgespeichert. Also das eine Finale, wo er Humphreys schlägt und dann gegen Chizzy verliert. Ich glaube 8-6 war das. Das klar und ja genau, ich war von dem ersten Event. Aber dann war es ein Halbfinale, stimmt. Da hast du recht, Kevin.
Machen wir noch die deutschsprachigen rund hier bei PC Event 30. Menzo Suljovic, der verliert in einem Decider in Runde 1 gegen Wesley Plaisir. Interessant, am Ende hat sich jetzt folgendes Lineup ergeben für die PC Finals. Menzo Suljovic gegen Wesley Plaisir. Da bekommt er also die schnelle Chance zur Revanche auf der größeren Bühne. Roby John Rodriguez mal wieder mit einem Lichtblick gegen den Jugend-WM-Finalisten Jürgen van der Velde gewonnen. Dann allerdings das Aus gegen Joe Cullen und Stefan Belmont mit der Schweizer Brille. Er verliert 0 gegen Dirk van Dijvenbode.
Über wen wir definitiv auch noch ganz kurz sprechen müssen, ist der GOAT. Andrew Gilding in Runde 1 siegt er mit 6-2 über Connor Scott. Das war nochmal eine bessere Partie als zwischen Clemens und Doby. Am Ende stehen hier 115-110 Punkte im Schnitt und das war wirklich Wahnsinn, weil als Gilding, ich glaube, 4-0 geführt hat, stand da noch, weiß ich nicht, 124 oder sowas. Ganz kurz, die Legs 15, 14, 12, 10, 12, 16, 11, 14 Darts. Das ist absoluter Wahnsinn. Beide bei über 125 im First Nine. 12 180er in 8 Legs, also eine richtige Kracherpartie. Und irgendwie immer wieder so aus dem Nichts, wenn du denkst, Andrew Gilding hat jetzt 3-4 Wochen wieder nur Anfang, Mitte 90 gespielt, kommt er auf einmal wieder mit irgendwas zwischen 110 und 120 um die Ecke. Also absoluter Wahnsinn.
Andrew Gilding sollte ein Vorbild sein für Richie Attaus, auch ein Spieler, der sehr unverhofft zu einem Major-Titel gekommen ist und dann das aber auch nutzen konnte, ohne jetzt rumzuspinnen, so nach dem Motto nächsten Titel und so. Gilding hat sowas gesagt, ja, das stimmt, nach dem Sieg bei den UK Open 23, aber dann doch eher mit einem kleinen Zwinkersmiley versehen, auch wenn ich nicht glaube, dass Andrew Gilding viel mit Emojis kommuniziert, kann ich mir bei ihm irgendwie nicht vorstellen, aber ihr wisst alle, was ich meine. Auf jeden Fall, Andrew Gilding tatsächlich immer wieder mit Highlights in regelmäßigen Abständen. Er hatte einmal jetzt in diesem Jahr auch eine Phase, wo viel Mist dabei war, aber hat er sich auch wieder rauswinden können, hatte dann auch auf der European Tour ein paar ganz gute Erfolge, gekrönt natürlich mit dem Sieg über Luke Littler bei der EDC jetzt letztens in Dortmund. Also da kann man nicht meckern. Andrew Gilding wird jetzt sicherlich keiner sein, der sich über Jahre in den Top 20 hält, aber er schwimmt immer noch so in diesem Dunstkreis mit rum. Müssen wir natürlich jetzt abwarten, wie das Ganze laufen wird bei den UK Open 25, weil er da natürlich seinen großen Titel verteidigt. Aber in Summe ist da genug dabei, um zumindest zu sagen, Andrew Gilding fällt auf absehbare Zeit nicht auf das Normalmaß von ihm in seiner Karriere zurück. Denn vor dem UK Open Titel war das Normalniveau Tourkarte, Tourkarte verlieren, Tourkarte, Tourkarte verlieren. Und aus diesem Circle of Doom ist er total raus.
Wen wir auch noch mit drei richtigen Knallerspielen bei diesem Turnier hatten, war Damon Hatter. Sogar in Folge spielt 110, 106, 112. Also richtig Wahnsinn. Der Mann muss sich auch keine Gedanken um den Verlust, um die Verlust der Tourkarte machen. Danach spielt er zwar zweimal 98, geht dann raus im Viertelfinale gegen Willie O'Connor. Aber Damon Hatter auch immer wieder auch mit solchen richtigen Kracherpartien.
Damon Hatter muss sich keine Sorgen um den Verlust der Tourkarte machen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Also die steilen Thesen dieser Woche kommen mal wieder von dir. Ja, Damon Hatter, auch ein Spieler, der sich unfassbar wohlfühlt, wo es immer auch noch eine Diskrepanz gibt, eine klare Diskrepanz zwischen Pro Tour, Behind Closed Doors und Bühne.
Lass uns sprechen über eine Legende dieses Sports. Wir müssen sprechen über Steve Beaton. In Runde 1 geht er raus gegen Nils Sonnefeld mit 5-6. Ist eine Partie, die komplett mit dem Anwurf geht. Beaton hätte eigentlich das 5-4 machen müssen zum Break und eventuell war es sein letztes richtiges PDC-Spiel. Auch wenn da der Grand Slam und WM-Qualifier noch kommen, aber ich nehme jetzt Qualifier mal raus. Wenn er sich da nicht qualifizieren sollte, dann war es sein letztes richtiges PDC-Spiel. Die Kollegen, die haben sich zum Abschied verkleidet, wie er. Wir haben es schon angesprochen. Du hast auch schon so ein paar Namen genannt. Also man hat da gesehen Dobie, Bolton, Ross Smith, Nathan Aspinall, Joe Cullen, Ryan Joyce, Johnny Clayton, John Henderson und ich meine Adam Hunt war auch noch mit dabei. Also Steve Beaton, eine der Legenden dieses Sports, verlässt eventuell die große Bühne.
Und er hat ja wirklich eine einzigartige Karriere genommen. Was waren es am Ende? 32 Weltmeisterschaften in Folge. Ja, es gibt noch diese kleine Chance dann über den PDPA Qualifier. Das wäre wirklich ein ganz, ganz würdiger Rahmen. Und ich will nicht wissen, also braucht derjenige, der ihn im entscheidenden Spiel beim PDPA Qualifier Ende des Monats mit 7-6 schlägt, braucht er danach Personenschutz, um aus der Halle zu kommen? Vielleicht schon. Wenn man Steve Beaton und seine Fans kennt und auch weiß, wie sehr es viele Leute in diesem Inner Circle zu schätzen wissen, was der Mann für den Dartsport geleistet hat. Also wir reden ja jetzt hier über eine irre Karriere, weil sie auch jetzt nicht sonderlich erfolgreich in seinen Spitzen war, aber er war immer da und es hätte auch diesmal, selbst ohne die WM-Teilnahme, und da gibt es gar nicht so viele Spieler, wo man das sagen kann in der Range der Order of Merit, es hätte auch diesmal für die Verteidigung der Tourkarte gereicht. Finde ich ja fast ein bisschen schade, so aus romantischer Perspektive wünscht man sich eher, ja, vielleicht hört der Spieler dann auf, wenn er die Tourkarte verliert. Aber Steve Beaton geht jetzt einfach, ja, selbstbestimmt ein Jahr früher. Steve Beaton hat 2020, das war die WM vor der Corona-WM, genau, noch mit Zuschauern. Da hat er gegen Darius Labanauskas ein WM-Achtelfinale gespielt. Und das war dann auch schon sein bestes Resultat in seiner PDC-WM-Laufbahn. 2004 stand er auch einmal in der vierten Runde, aber da war wenig Großartiges dabei. Und trotzdem hat er eine so krasse Legacy geschaffen, weil er halt immer dabei war. Natürlich, 96 BDO-Weltmeistertitel in Lakeside. Er hat auch einmal ein EM-Finale gespielt, was man gar nicht weiß, 2009, was man schon längst vergessen hat. Aber ja, Steve Beaton einfach immer dabei gewesen, der Bronx Adonis. Der Spitzname auch dort wird ihm sowas von gerecht. Dann dieses sensationelle Bild von früher, da in dieser Badewanne in dem Whirlpool, was auch Dan Dawson jedes Mal wieder herauskramt. Ich finde es großartig. Steve Beaton ist die personifizierte Feel-Good-Story des Dartsports, finde ich.
Das stimmt. Also man hat es wirklich selten, dass jemand ohne so diese ganz riesen Ausreißermomente über so viele Jahre einfach so konstant mit dabei ist, dass er so eine Legacy, dass er sowas schafft, dass er so eine Ikone wird, muss man da auch einfach sagen.
Und ich finde, er vereint auch so viel, was den Dartsport auszeichnet, im Sinne von, er strahlt in alle Richtungen aus. Er ist irgendwie sicherlich annehmbar und relatable für eher so die Prollos. Er hat aber auch so dieses Majestätische. Das finde ich total krass bei Steve Beaton. In beide Richtungen. Hier so ein bisschen immer so Goldkettenmodus und braun gebrannt und offenes Hemd, offenes Polo. Und gleichzeitig schreitet er jedes Mal zum Ring, wollte ich schon fast sagen. Also zum Board unter den Klängen von Staying Alive. Ist doch großartig. Einfach schön.
Ja, er hat so eine gewisse Eleganz irgendwie mit dabei. Also so wie, keine Ahnung, wie Sean Connery, der konnte auch im Anzug umhergehen. Es war unfassbar elegant. Und in der nächsten Szene konnte er drei Leuten richtig aufs Maul hauen, so, weißt du? Also so Steve Beaton hat das auch irgendwie geschafft. Und ich finde es irgendwie für ihn jetzt auch gut, auch so schade ich es natürlich finde, dass jetzt eine große Legende den Sport verlässt. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, diesen Zeitpunkt des Absprungs selber zu wählen. Anstatt da krampfhaft dran festzuhalten und quasi bis ich die Tourkarte verliere und dann im allerschlimmsten Fall noch zweimal versuchen, die Q-School zu spielen und die Karte nicht wiederzubekommen oder irgendwie sowas, dann finde ich es besser zu sagen, ich gehe jetzt. Auch wenn ich eigentlich die Karte noch hätte, auch wenn es jetzt nicht mit der WM gereicht hat und so weiter, ich verlasse jetzt aus freien Stücken die Bühne, weil ich habe lange genug diesem Sport gedient.
Und so ein bisschen im Schatten von Steve Beaton war es ja auch das letzte reguläre PDC-Turnier, zumindest vorerst für Vincent van der Voort. Er hat ja angekündigt, der Trauzeuge von Michael van Gerwen, im nächsten Jahr eine Pause einzulegen. Ich bin gespannt, ob er danach nochmal den schwierigen Weg über die Q-School bestreiten wird. Deswegen erstmal auch das vorerst letzte Turnier von ihm. Und er hat sogar nochmal ein starkes Ergebnis geliefert mit Runde 3, da dann rausgegangen gegen den Franzosen Thibaut Tricol. Ich bin gespannt, ob wir ihn wieder sehen werden. Vincent van der Voort habe ich auch eigentlich nur gute Erinnerungen dran. Einmal, als er das Handy rausholte auf der European Tour. Auch irgendwie so ein sehr kritischer Geist, das gefällt mir ja immer. Ein bisschen grantelig, muss man fairerweise auch dazu sagen. Und vor allen Dingen erinnere ich mich gerade an den Superlauf beim Matchplay 2020. Ohne Zuschauer das Turnier in Blackpool im Viertelfinale gestanden. Ich glaube, gegen Glenn Durrant rausgegangen, muss es eigentlich gewinnen. Also vielleicht, wenn es anders gelaufen wäre in einer besseren Welt, wäre Vincent van der Voort jetzt auch das, was Richie Attaus, was Andrew Gilding ist, ein Major Champion. Also das war möglich mit der Form, die er da hatte in der Woche. Und dann wäre er ja auch vielleicht einen ganz anderen Weg nochmal gegangen, aber das hat nicht sein sollen, also Vinny van der Voort jetzt erstmal auch nicht auf der Tour.
Ja, selbiges trifft ja auch, ich sag mal, vielleicht in abgewandelter Form auf Mervyn King zu, muss man sagen. Der verpasst am Ende die WM knapp. Die Tourkarte, die hängt am seidenen Faden. Er ist bei den Players Championship Finals dabei und Mervyn King, also wenn wir da jetzt mal zurückdenken, da gab es doch dieses Masters-Finale, was er knapp verloren hat. Wenn er das gewonnen hätte, wäre er eigentlich in der Premier League mit dabei gewesen. Und wer weiß, wie die Karriere dann verlaufen wäre von Mervyn King.
Ja, und 2 Monate zuvor oder 6, 7 Wochen zuvor Players Championship Endspiel gegen Michael van Gerwen, auch im Decider verloren. Also der hatte 2 Majors in Folge bravouros gespielt, dazwischen die WM war glaube ich nicht so, aber 2 Major-Finals kurz hintereinander weg, Premier League wäre fast mit Mervyn King vonstatten gegangen, also klassisches Ding von, ja, man erzählt natürlich den Sport auch immer vom Ende her, ne, aber es gibt so verschiedene Wegpunkte, wo sich alles hätte drehen können.
Es ist jetzt, also wenn du jetzt drauf schaust, schwanken wir quasi zwischen potenziell Tourkartenverlust oder Top 16 und sowas um den Dreh. Auch wenn ich Mervyn King da jetzt von der Spielstärke nicht einsortiere, aber nur um das so in, ja, Relation zu setzen. In Runde 1 müssen wir auch noch ganz kurz sprechen. Simon Whitlock, der verliert den Decider gegen Radek Saganski. Die Tourkarte ist in sehr großer Gefahr, wenn er die WM verpasst. Tendenziell könnte es knapp reichen. Am Ende für Platz 64, auch weil Beaton ja die Karte abgibt, aber es ist auch hier in Gefahr. Also es könnte potenziell sein, im nächsten Jahr die Tour ohne Steve Beaton, Vincent van der Voort, Mervyn King, Simon Whitlock.
Ja, die großen Namen der Vergangenheit, sie sind dabei abzudanken oder sie drohen eben rauszufliegen. Ich bin gespannt, wie gesagt, bei Whitlock, da hast du recht, dürfte sich am Ende positiv ausgehen, wenn es jetzt nicht die ganz wilden Resultate gibt bei der WM. Stichwort WM, das Major Race Weltmeisterschaft, die Mutter aller Major Races, ist jetzt mit dem Proto-Ende auch abgeschlossen. Mickey Menzel hat es am letzten Tag noch ins Feld geschafft, in die bereinigten Top 32 der Proto-Tour Order of Merit, zum Leidwesen von Robert Owen. Der hat Runde 1 gegen Peter Wright nach 3:1 Führung noch abgegeben, 5 Legs in Folge verloren. So ein bisschen die Nerven spielten da sicherlich auch eine Rolle. Parallel gewann Menzel nach Rückstand gegen Adam Gavlas und sprang dann eben noch in der Rangliste an Owen vorbei. Ansonsten gab es jetzt am letzten Tag keine Änderungen mehr. Knapp draußen sind Spieler wie in Mike Kölfenhofen, Keen Berry auch. Der hat es aber via DevTour geschafft. Deswegen hier sehr zum Leidwesen von Nathan Rafferty, der jetzt eben dann die WM sonst auch noch gepackt hätte über die DEF-Tour, wenn Keane Barry eben über die Pro-Tour reingekommen wäre. Es gibt dann aber auch wirklich noch richtig große Enttäuschungen. Da müssen wir nennen, José de Sousa als einziger Spieler aus den Top 50 nicht dabei, muss in den Qualifier. Ein Andy Bartens, der eigentlich einen guten Start hingelegt hat, der Lakeside-Champion, da hätte man sicherlich mehr erwarten können, aber auch so Namen wie gerade schon gefallen, Simon Whitlock, Jelle Klaassen, total enttäuschend, Keegan Brown, Steve Lennon, Jamie Hughes, Boris Kritschmer, Barry van Peer möchte ich auch noch nennen, letztes Jahr beim Grand Slam dabei gewesen und echt gute Spiele auch bei der WM gemacht, da ein paar Runden gewonnen. Also es gibt immer mal ein paar Spieler, die natürlich enttäuschen, auch in diesem Jahr.
Es gibt aber auch Spieler, die nicht enttäuschen. Und wir haben in diesem Jahr allerdings nur drei WM-Debütanten über die Pro Tour. Das ist zum einen Wesley Plaisir ohne Tourkarte, Dom Taylor und James Harrell. Drei, das sind so wenige wie die letzten Jahre nie.
Ja, und das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass eben die European Tour reformiert wurde, dass da eben der Qualifier immer schwieriger wurde, dass wir fast immer die gleichen Spieler auf den 13 ET-Bühnen dieses Jahres gesehen haben. Dementsprechend ja, das auch so ein bisschen eine der Kehrseiten sicherlich der Medaille, die auch antizipierbar waren. Wir haben es ja jetzt auch bei der EDC gesehen, dass es da jetzt relativ wenig Überraschungen gab. Und es strahlt eben dann allerdings auch ab auf die WM-Debütanten via Pro Tour. Einer, der kein Debütant ist, der eher ein Dauerbrenner geworden ist über die vergangenen Jahre im Ali Pelli und der gute Launebär der WM ist, Ricky Evans, der hat es so gerade reingeschafft. Er ist reingerutscht auf dem 32. Platz der Pro Tour Order of Merit. Aber er muss jetzt als internationaler Qualifikant antreten, denn Geoffrey de Graaf, der nimmt seinen Platz als Proto-Qualifikant ein. Kurz zum Background da. De Graaf hat die Nordic and Baltic Tour gewonnen, darüber eben schon früher im Jahr jetzt die Qualifikation für die WM klar gemacht. Aber er hat genügend Preisgeld eingesammelt, um auch regulär den Weg zu schaffen, um auch über die Pro-Tour es zur WM zu packen. Und dementsprechend, da hat die PDC ja jetzt eine Regeländerung vorgenommen zuletzt. Und das ist auch vernünftig, weil fair. So muss jetzt eben Ricky Evans in den Lostopf 2 sozusagen bei der Auslosung. Und es kann dann eben ja schon zu schwierigen Duellen für ihn kommen in der ersten Runde. Ricky Evans sicherlich auch im Umkehrschluss derjenige oder einer der Spieler mit dann auch so einem Nico Springer, den sicherlich die ganzen Proto-Qualifikanten in Runde 1 vermeiden wollen.
Potenziell sind 6 Deutsche mit dabei bei der WM im Ali Pelli, es sei denn, wenn Patrick Tringler die Super League gewinne. Florian Hempel ist zum 4. Mal mit dabei, bislang hat der immer die erste Runde überstanden. Ricardo Pietrezco müsste jetzt auch in die erste Runde, so wie es aktuell ausschaut. Nico Springer ist mit dabei und in Runde 2 hätten wir Stand jetzt Martin Schindler als 23 gegen Dimitri Vandenberg die Nummer 10 und Gabriel Clemens die Nummer 27 gegen Johnny Clay. Alles Stand jetzt, wenn sich da nichts mehr verschieben tun würde. Was denkst du, Kevin? Wie viele Deutsche werden es am Ende sein? Werden es 5, 6, 7 oder vielleicht sogar 8 sein? Wir haben ja noch den West Europe Qualifier. Also für mich ein realistisches Szenario. Vielleicht Kai Gotthard, Dominik Grüllich gewinnen die Super League nicht. Einer von beiden dann vielleicht im West Europe Qualifier. Wir haben den PDPA Qualifier für die Tourkarteninhaber. Was glaubst du, wie viele werden es am Ende des Tages?
Ja, ich bin leider pessimistisch und sage, wir bleiben bei 6. Also wir sind jetzt technisch gesehen bei 5, deswegen ja nicht das allerschlimmste Szenario, aber ich glaube jetzt nicht daran, dass Tringler die Super League sensationell gewinnt. Deswegen, ich sage 6 und das begründe ich folgendermaßen. Wenig Klose sind für mich Spieler, die sind jetzt nicht in ihrer Prime-Form. Und es braucht eben eine sehr gute Tagesform für den PDPA-Qualifier. Klose hat noch den Druck, dass er im Prinzip da um die letzte Hoffnung einer weiteren Tourkarte spielt, glaube ich gerade nicht so dran. Und ja, Eintages-Qualifier in den Niederlanden, Benelux-Qualifier, da gibt es auch dann eher andere Namen, die ich vorne sehe. Keine Ahnung, so ein Jimmy van Ski zum Beispiel. Da gibt es eben Spieler, die in besserer Form sind. Deswegen, ich sage 6, würde mich natürlich aber freuen, wenn ich nicht so richtig liege.
Okay, dann sage ich, wir kriegen dieses Jahr 7.
Gut. Dann sind wir hoffnungsfroh, was die deutschen Teilnehmer bei der WM betrifft. Sprechen jetzt auch ganz kurz über die Deutschen bei den Players Championship Finals, beziehungsweise wir können ja auch mal so ein paar ausgewählte Spiele in Runde 1 schon mal zum Besten geben. Aber es wird natürlich da auch noch eine Vorschaufolge geben, aber die PC Finals, die lassen jetzt noch ein bisschen auf sich warten. Erstmal Grand Slam, deswegen nur ganz kurz an Nummer 1 gesetzt. Chris Doby gegen Nathan Espinel, die 64, lustige Erstrundenpartie. Michael van Gerven wird spielen gegen Ian White. Wir haben eine Neuauflage Grand Prix, erste Runde, nämlich Littler gegen Cross, also nicht ausgeschlossen, dass Littler zum vierten Mal bei einem großen Ranking-Major in Runde 1 rausfliegt. Richie Atthaus gegen Luke Woodhouse, das ist eine Neuauflage des EM-Halbfinals von Dortmund in Runde 1. Price wird spielen gegen Thibaut Tricol. Daryl Gurney gegen Peter Wright, Gary Anderson gegen Ryan Meikle, die Spiele habe ich mir jetzt mal rausgepickt und aus deutscher Sicht haben wir das Kuriosum, dass alle drei Spieler in der unteren Hälfte sind, also es wird schon mal kein deutsch-deutsches Finale geben in Minehead, so viel können wir jetzt schon sagen. Martin Schindler wird spielen gegen Brandon Dolan. Das ist genau die Partie wie in Runde 1 Grand Prix. Dann Clemens gegen Humphreys und Hempel gegen Clayton. Also Schindler, denke ich, mit einer guten Losung. Also ist ja keine Losung, aber mit einem guten Auftaktgegner. Bei den anderen beiden sehe ich eher schwarz.
Das würde ich so unterschreiben. Also wenn, dann traue ich potenziell Florian Hempel gegen Johnny Clayton eher noch was dazu. Da sind wir wieder beim Thema Blackbox. Aber ich glaube schon, dass Clayton und Humphreys wirklich zwei undankbare Auftaktlose sind in dieses Turnier. Martin traue ich schon definitiv was zu. Also gegen Brandon Dolan sollte er mindestens die erste Runde überstehen.
Aber wie gesagt, das ist noch Schnee von übermorgen. Wir sprechen jetzt über Schnee von übermorgen. Nämlich, wir gehen schon ins Jahr 2025 rein. Es gab ja eine wirklich besondere Ankündigung der PDC Anfang dieser Woche. Das WinMo World Masters kehrt zurück. Es ist das Masters im neuen Gewand. Das Masters wird ja nicht nur zum Major-Turnier hochgestuft, sondern eben auch von 24 auf 32 Teilnehmer erhöht. Das war schon klar. Aber nicht klar war, dass es wirklich jetzt eine Belebung des Kultturniers von früher gibt. Das WinMo World Masters gab es seit 1975. Die WDF hat es versucht wieder zu beleben und jetzt versucht sich die PDC daran.
Ja, klar war vorher auch schon, dass es ein Ranking-Major-Turnier wird. Das ist ja auch noch die große Neuerung dabei gewesen. Und ich muss sagen, mit dem, was die PDC da angekündigt hat, also zum einen fand ich, ist diese Ankündigung fast so ein bisschen für die Tragweite untergegangen oder wurde medial gar nicht so groß aufgebaut, weil mit dem, was die PDC da gesagt hat, wird das Masters, das WinMo World Masters, jetzt von einem der, ich sag mal, schlechtesten oder langweiligsten Top 3 Major-Turniere für mich eigentlich fast zu einem der Top 3 Major-Turniere, auf die ich mich am meisten freue, weil dieser Modus einfach so unfassbar nice ist. Also ich hab richtig, richtig Bock auf dieses Turnier. Ich fieber da fast so sehr wie auf den World Cup hin zum Beispiel.
Gespielt wird, also das Hauptturnier wird gespielt vom 30. Januar, das ist ein Donnerstag, bis einschließlich Sonntag, den 2. Februar, also statt 3 Tage jetzt 4 und es gibt einen zusätzlichen Tag am Mittwoch, den 29. Januar wird nämlich die Qualifikation stattfinden für dieses TV-Turnier. Die Top 24 der Weltrangliste nach der WM sind fix qualifiziert für den Donnerstag und dann werden eben 8 Qualifier gesucht und da wird es ein sehr, sehr großes Teilnehmerfeld geben, was sich um diese Startplätze balgen wird. Maximal 180 Spieler, es werden aber weniger sein, weil es wird keine Nachrücker über die Secondary Tours geben. Stichwort Secondary Tours. Also neben den maximal 104 weiteren Tourkarteninhabern werden in dieser Qualifikation auch die Top 8 Spieler der Challenge Tour, die Top 8 der Development Tour dabei sein. Das dann auch für Spieler wie Dragutin Horvath respektive Dominik Grüllig auf der Dev-Tour interessant. Die Women's Series wird integriert, Nordic, Baltic, Asien, CDC, Australien, Neuseeland und auch JDC-Spieler. Also wir haben dann auch U16-Spieler bei einem offiziellen PDC-Event dabei, was auch eine Neuerung ist. Ich denke, man kann streiten über die Vielzahl der Startplätze für Neuseeland, für Australien oder so. Da sehe ich die Qualität jetzt nicht unbedingt gegeben. Leider ist auch Lateinamerika und auch Afrika nicht integriert, also kein Rashad Sweeting, kein Peter Wachiuri. Also da hätte man noch was besser machen können für die Nerds, aber wir wollen jetzt nicht so viel meckern, das ist alles in allem ein richtig geiles Turnier. Vor allen Dingen, ich habe doch vor ein paar Wochen erst erzählt, ich will unbedingt mehr Setplay haben und das bekomme ich jetzt, denn World Masters natürlich im kultigen Format mit Setplay und auch vor allen Dingen ganz besonderes Setplay, nämlich Best of Three Legs, also da kann man sich wirklich keine Ausfallzeit erlauben.
Ja, und so wie sich das raussieht, soll ja dieser Satzmodus auch schon von vornherein gespielt werden, also auch schon in diesem Qualifikationsturnier, welches dann auch schon gestreamt werden soll. Also ich habe da einfach unfassbar Bock drauf, wenn man sich da überlegt, du hast da irgendwie Fünfer-, Sechser-Gruppen im Setplay mit Raymond van Barneveld, Lukas Wenig, Tergel Kurel, Paolo Nebrida und so weiter. Also das könnte einfach unfassbar ja durchmischt werden und da habe ich wahnsinnig Bock drauf. Also das ist, da fieber ich komplett drauf hin. Wir werden das natürlich dann im Januar vorher nochmal on Detail besprechen, wenn dann alles noch quasi fixer ist und das Turnier ansteht, aber für mich jetzt schon eine der Ankündigungen des Jahres.
Ja, und es gibt weitere Ankündigungen, die betreffen jetzt eben nicht den PDC-Circuit, sondern die WDF, also Lakeside, die Weltmeisterschaft. Da stehen auch die Modalitäten fest, die Teilnehmer stehen fest und wir können jetzt aus deutscher Sicht sagen, dass Liam Mendel-Lawrence an Position 7 in die WM starten wird. Thomas Junghans, der auch schon mal mit deutscher Flagge, glaube ich, irgendwann gespielt hat, wird für die Schweiz antreten, an Position 10 gesetzt sein. Möglich ist Achtelfinale Mendel-Lawrence gegen Junghans. Mendel-Lawrence, der übrigens jetzt bei Bulls gesigned ist, also da auch eine Neuerung aus seiner Perspektive und sicherlich auch ein weiterer Karrierebooster. Hanne Schnier aus Österreich wird auch in Lakeside dabei sein. Wir haben bei den Damen Irina Armstrong auch an 7 gesetzt, also auch eine deutsche Frau dabei. Florian Preis hat sich bei den Junioren qualifiziert, einer von 8 Teilnehmern. Die Auslosung wird es auch am Dienstag, am 5. November geben, also neben der US-Präsidentschaftswahl noch das zweite Großereignis des nächsten Dienstages. Das Turnier selbst läuft dann vom 29. November bis 8. Dezember und ich würde sagen, wir werden dann auch mal ein bisschen drauf schauen.
Ja, ich würde sagen, das dritte große Ereignis, weil wir haben ja auch noch die Super League, die dann losgeht. Also am 5. November, wir können uns gar nicht retten davor, was wir uns eigentlich anschauen sollen. Also interessante Zeiten, die uns da bevorstehen, aber auch interessante Zeiten bei Checkout. Denn wie geht's denn eigentlich weiter?
Die nächste Folge wird für alle erscheinen, für alle, betone ich, am Montag. Denn wir nehmen auf schon am Wochenende, werden kurz über den Grand Slam Qualifier sprechen und vor allen Dingen werden wir am Montag veröffentlichen für alle, weil es eine große Super League Vorschau geben wird. Natürlich dann auch mit den verschiedenen Gruppen in der Analyse, in der Kurzanalyse, in unseren Prognosen, da freue ich mich sehr drauf und dann werden wir natürlich die Super League abrunden. Am Ende der Woche, da wirst du leider nicht dabei sein, aber wir haben für fachkundigen Ersatz gesorgt. Es wird dann eine große Super League Analysenfolge geben mit Sebastian Steinmetz.
Wow, das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag. Also das wird schon cool werden. Die Folge kommt dann irgendwann Freitagabend, Nacht oder am Samstag so um den Dreh raus. Ich freue mich dann darauf zu hören, was ihr dann zu der Super League sagen werdet. Ich habe ja auch eine gute Entschuldigung, weil ich mache mich nämlich auf an dem Freitag bereits nach Luxemburg und spiele dort gemeinsam mit Leon Weber, Patrick Klingelhöfer, Marvin Koch bei uns aus dem Team die Modus Super Series Qualifier für das kommende Jahr. Ich selber male mir natürlich nicht so viel aus, habe da aber trotzdem Bock drauf und dann macht ihr quasi das und in der kommenden Woche, das haben wir jetzt ja gerade noch nicht gesagt, aber vorhin schon, gibt es dann noch die Patreon-Exklusivfolge zur Auslosung des Grand Slams irgendwann in der Woche. Exklusiv auf Patreon, alle, die uns dafür 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer unterstützen. Also wer das fatalerweise noch nicht getan hat, für den ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Also es wird eine sehr intensive Podcast-Woche für uns, es wird auch für dich eine On-the-Road-Woche natürlich mit Luxemburg, aber auch mit der Super League, da hast du ja dann auch einiges zu erzählen, wenn du wieder zurück bist, aber das wird auch auf Sebastian Steinmetz zutreffen, der ja auch zugegen sein wird, deswegen da haben wir jetzt auch nochmal einen, der auch uns von vor Ort berichten kann, deswegen ich freue mich sehr auf die Folge mit ihm, freue mich dann auch auf das, was du erzählen wirst aus Luxemburg, vielleicht bist du schon in einer Woche ein frisch gebackener Qualifikant für die Modus Super Series. Ich will aber nicht zu viel Druck machen.
Naja, wer es glaubt, der, ne? Also, ich würde mal sagen, damit machen wir hier einen Haken hinter. Wir hören uns dann am Montag wieder und dann hier mit der Super League-Analyse Richtung Freitagabend, Samstag und dann in der Woche danach wieder dann alles wie gehabt. So wollen wir es halten. Kevin, war eine schöne Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
So sieht's aus. War eine schöne Folge. Es war die Bronx-Adonis-Folge. Ich sage tschüss. Wir sagen tschüss. Bis dahin. Macht's gut.